Ja, auch meinerseits ein gesegnetes neues Jahr. Das wünsche ich von dieser Stelle nochmal von Herzen. Am Anfang eines neuen Jahres nehmen sich viele Menschen Vorsätze vor. Ich will mehr Sport machen, ich will gesünder leben, ich will abnehmen, ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Seit einigen Jahren haben auch wir als Evangelische Freikirche in Köln die Tradition, mit einem Jahresmotto und einer Jahresvision in das neue Jahr zu starten. Was war das Jahresmotto von 2025? Dein Reich komme, ganz genau, das ist uns noch ganz präsent und das neue Jahresmotto ist bereits bekannt, lautet Dein Wille geschehe. Nachdem wir uns im letzten Jahr auf das Reich Gottes fokussiert haben, ist ja eine Bitte aus dem Vater Unser, haben wir gesagt, wir nehmen einfach das nächste Gebetsanliegen im Vater Unser als Schwerpunkt für das Jahr 2022 und wir beten zusammen mit Jesus und vielen Christen in dieser Welt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Schaut mal, die meisten Vorsätze beginnen mit ich will, richtig? In diesem Gebet heißt es aber, dein Wille geschehe. Es geht nicht um uns, es geht um Gott und seinen Willen in unserem Leben natürlich. Ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung kennt dieses Gebet. Es wird gesprochen, es wird gesungen, wie wir es vorher getan haben, oder es wird tatsächlich auch gebetet. Und das Entscheidende ist, dass dieses Gebet stammt nicht von irgendeinem frommen Lehrer oder großen Theologen oder Rabbiner, sondern es hat Jesus selbst uns vorgebetet. Er hat es uns gelehrt und uns gezeigt, wie wir dieses Gebet beten sollen. Im Neuen Testament wird das Vaterunser zweimal wiedergegeben. Wir finden es einmal in Matthäus Kapitel 6 und in Lukas 11. Die Texte sind nicht ganz hundertprozentig identisch. Vermutlich hat Jesus dieses Gebet häufiger den Menschen gelehrt und es gab auch unterschiedliche Situationen. In Matthäus 6, da spricht Jesus, dass wir beim Beten nicht so plappern sollen, steht in meiner Luther-Übersetzung, wie die Heiden. Das heißt, es gab lange Gebete, die gesprochen wurden und Jesus sagt, die Menge der Worte spricht nicht für Geistlichkeit oder für eine besondere Frömmigkeit, sondern im Gegenteil. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann so. Und dann zeigt er uns, wie wir kurz, aber klar ein Gebet sprechen können. Mit anderen Worten, du kannst in 21 Sekunden die 7 wichtigsten Gebetsanliegen formulieren. Jesus hat nichts gegen lange Gebete. Er selber hat zum Teil nächtelang durchgebetet. Aber was er sagen möchte ist, alleine die Länge oder die Fülle der Worte macht es nicht aus, dass ein Gebet besonders fromm ist, sondern ganz im Gegenteil. Es kann tatsächlich sein, dass es nur eine fromme Hülse ist, aber nicht wirklich ein intensives Gebet mit Gott. Unser Jahresmotto der Gemeinde steht also in diesem sogenannten Vater Unser. Das ist das dritte Gebetsanliegen in Bezug auf Gott und die Beziehung zu Gott. Dein Wille geschehe. Wenn wir dieses Gebet sprechen, was geht uns da durch den Kopf? Wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Muss ich Gott bitten, damit er tut, was er will? Muss man also Gott bitten, bitte mach doch endlich mal, was du kannst oder was du willst. Warum beten wir so? Muss ich Gott bitten, damit ich tue, was Gott will? Also bete ich das eigentlich für mich, dieses Gebet? Ist nicht letztendlich alles der Wille Gottes, was in dieser Welt passiert? Ist er nicht souverän und tut sowieso, was er will? Und hat er nicht letztendlich die ganze Welt unter Kontrolle und es geschieht nichts anderes außer dem Willen Gottes? Oder ist das lediglich nur ein Bekenntnis? Und Gott tut letztendlich, was er will. Die alles entscheidende Frage, die hinter diesem Gebetsanliegen steckt, lautet, wie sind menschliche Verantwortung und göttliche Souveränität miteinander verknüpft? Das ist die alles entscheidende Frage. Und damit verbunden, was ist eigentlich Gottes Wille? Um dieses Gebet und damit unser Jahresmotto besser zu verstehen, möchte ich heute Morgen dieses Gebetsanliegen aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Also erstens, dein Wille geschehe, was damit nicht gemeint ist. Wenn wir so beten, was hat Jesus in diesem Gebet nicht gemeint? Und aus der zweiten Perspektive, was hat er damit gemeint? Die Perspektive, was will Gott tatsächlich, wenn wir so beten, dein Wille geschehe? Komm, wir schauen uns zunächst einmal die erste Perspektive an. Dein Wille geschehe, was ist damit nicht gemeint? Also damit ist nicht gemeint, dass alles, was geschieht in dieser Welt, ist Gottes Wille. Wenn Jesus uns lehrt, dass wir so beten sollen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann deshalb, weil nicht immer Gottes Wille in dieser Welt geschieht. Wir beten auch, dein Reich komme. Und Gottes Reich ist schon da, aber noch nicht. Das heißt, dieses Reich ist am Werden und es kommt noch. Und deshalb beten wir, dein Reich komme. Auch wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann wird Gottes Name schon geheiligt, aber nicht immer und überall. Und deshalb lehrt Jesus seinen Jüngern zu beten, betet so, dein Wille geschehe. Denn es geschieht nicht immer Gottes Wille in dieser Welt. Ganz im Gegenteil, der Mensch lebt seit dem Sündenfall weit weg vom Willen Gottes. Bereits auf den ersten Zeilen der Bibel lesen wir in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 und 6 folgendes. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Schau, in dieser gefallenen Welt geschieht nicht immer der Wille Gottes. Das sagt uns die Bibel unmissverständlich. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva in die Frucht beißen und damit sündigen. Das war nicht Gottes Wille und sein Plan für die Menschen. Gott wollte nicht, dass David mit Bathseba Ehebruch begeht und dann noch ihren Mann töten lässt. Gott wollte nicht, dass die Kinder in Bethlehem getötet werden nach der Geburt von Jesus Christus. Gott wollte nicht, dass Judas Jesus verrät, bevor Jesus gekreuzigt wird. Das ist nie Gottes Wille und sein Plan gewesen. Auch heute geschehen Dinge, die nie von Gott geplant oder gewollt sind. In Thailand verkaufen Mütter ihre Kinder für ein paar tausend Dollar an Zuhälter. Das ist nicht Gottes Wille, garantiert. In Afrika werden junge Mädchen aus religiösen Ritualen beschnitten. Das ist nicht Gottes Wille. In Deutschland werden jährlich weit über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet. Ihr Lieben, das ist nicht Gottes Wille. In Deutschland darf man seit dem Selbstbestimmungsgesetz, das im Jahr 2023 erlassen wurde, einmal jährlich seine Geschlechtszugehörigkeit ändern. Das ist nicht Gottes Willen, auch wenn der Gesetzgeber es festgeschrieben hat. Es ist nicht Gottes Wille. Vielleicht sind auch in deinem Leben Dinge passiert, wo du dich fragst, ist das wirklich Gottes Wille für mein Leben gewesen? Dein Partner ist fremdgegangen. Ich kann es dir sagen, das ist nicht Gottes Plan und Gottes Wille gewesen. Bei dir wurde zum Beispiel eingebrochen oder dir ist dein Portemonnaie gestohlen worden. Ich kann es dir sagen, das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Plan. Du bist belogen worden oder wurdest betrogen, vielleicht sogar von Christen. Ich kann es dir sagen, das ist nicht Gottes Wille, dass du belogen oder betrogen wirst. Verstehst du, wo Sünde herrscht, da ist Gott nicht im Spiel. Und deshalb, wir können nicht einfach alles Gott in die Schuhe schieben. Also dieses Gebet meint nicht, dass alles, was geschieht, schon Gottes Wille ist. Man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn Gott wirklich Gott ist, warum geschieht dann nicht immer das, was er will? Kann sich Gott nicht durchsetzen? Das ist das Zweite, was mit diesem Gebet nicht gemeint ist. Das Zweite, was mit diesem Gebet nicht gemeint ist, Gott kann seinen Willen nicht durchsetzen. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, könnte der Eindruck entstehen, als müsste Gott erst dazu gebracht werden, sich durchzusetzen. Als hinge sein Handeln von unseren Sorgen oder von unserem Gebet ab. So im Sinne, Gott, na bitte, bitte, tu endlich, was du kannst. Und wir müssen ihn dazu bewegen, ihn quasi dazu überreden. Nein, das ist auch mit dieser Bitte nicht gemeint. Es gibt sogar eine Theorie über Gott, die man Deismus bezeichnet. Der Begriff Deismus ist im 17. Jahrhundert in England entstanden. So im Gegensatz zu Theismus, die Vorstellung, dass Gott die ganze Welt regiert und letztendlich bestimmt. Parallel dazu gab es schon viel früher den sogenannten Pantheismus. In dem Sinne, man hatte die Vorstellung von Gott, Gott ist überall und in allem. Was weiß ich, Gott, also jeder Stein ist Gott, jeder Baum ist Gott, das nannte man Pantheismus. Der Deismus hatte die Vorstellung, dass Gott diese Welt wie so ein Uhrwerk aufgezogen hat und dann sich selbst überlassen hat. Also es wäre so vergleichbar mit einem Autobauer. Der baut ein Auto, Er stellt das Auto her und dann verkauft das an den Kunden und er überlässt letztendlich dem Kunden, wie er mit diesem Auto umgeht. Und das Problem ist letztendlich beim Kunden. Wenn er mit diesem Auto falsch umgeht, dann hat er ein Problem und nicht der Erbauer oder der Hersteller. Mit anderen Worten, Gott mischt sich nicht mehr ein und es bleibt nur noch die Hoffnung, dass in dieser Welt Menschen anfangen, Dinge zu tun, die Gottes Willen entsprechen. Das widerspricht so diametral der biblischen Botschaft und dem biblischen Befund. Lest mit mir, was der Prophet Daniel in Kapitel 4, 31 und 32 schreibt. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er, nämlich Gott, macht es, wie er will, mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Auch Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz vor seiner Himmelfahrt, was sagt er? Mir ist gegeben alle Gewalt, also nicht ein bisschen, sondern alle Gewalt. Wo? Im Himmel und auf Erden. Das klingt wiederum so, als würden wir letztendlich nur Marionetten in Gottes Hand sein. Und wir würden von ihm quasi ferngesteuert sein. Aber dann lesen wir wieder Aussagen, wie Jesus über Jerusalem spricht. Schaut mit mir in Lukas Kapitel 13, 34, was Jesus da über die Stadt Jerusalem sagt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Und jetzt kommt es. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Gott wollte sein Volk versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel. Er benutzt ein Bild, um zu beschreiben, wie Gott sein Volk sammeln wollte. Und ihr habt nicht gewollt. Und ihr habt nicht gewollt. Ich wollte, aber ihr wolltet nicht. Gott will, aber der Mensch nicht. Der Mensch tut nicht, was Gottes Wille ist. Er gehorcht nicht, er folgt nicht. Jetzt wirkt es so, als könne sich Gott doch nicht durchsetzen, auch wenn er alle Macht dazu hätte. Vielleicht schaust du gerade auf das letzte Jahr zurück oder auf die letzten Jahre und du fragst dich, wo war eigentlich Gott in meinem Leben? Was war sein Wille in meinem Leben? Vielleicht hast du gebetet und gebetet und nichts ist geschehen. Deine Gebete sind irgendwie unerhört geblieben. Und du fragst, Gott, kannst du dich nicht durchsetzen? Kannst du deinen Willen nicht tun? Oder du hast vielleicht eine neue Arbeitsstelle gefunden und dachtest, das ist Gottes Willen für dein Leben. Aber jetzt ist alles nur noch schlimmer als vorher. Oder du hast überlegt, ich werde mehr spenden, weil du weißt, das ist Gottes Wille. Es gefällt Gott, wenn wir freigebig sind. Aber jetzt geht es dir finanziell so schlecht wie nie zuvor und du bist vielleicht sogar zahlungsunfähig. Vielleicht hast du einen neuen Dienst in der Gemeinde angefangen, aber jetzt merkst du, du bist völlig überfordert damit und du hast keine Zeit für andere Aufgaben und du fragst dich, ist das Gottes Wille für mein Leben? Du bist vielleicht wie Petrus aus dem Boot ausgestiegen, um auf dem Wasser zu gehen, Glaubensschritte gegangen, aber jetzt merkst du, ich bin am Untergehen. Und in dir kommt natürlich die Frage auf, Gott, ich tue doch deinen Willen, warum hilfst du mir nicht? Schau mal, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann ist damit nicht gemeint, dass Gott sich nicht durchsetzen kann und wir Sorge haben müssten, dass Gott sich in dieser Welt behaupten kann. Das ist mit diesem Gebet nicht gemeint. Und ein drittes, was mit diesem Gebet auch nicht gemeint ist, nämlich entweder geschieht Gottes Wille oder der menschliche Wille. Auch das ist falsch. Das hat Jesus mit diesem Gebet nicht uns beten wollen lernen. Gottes Wille und der Wille des Menschen müssen sich nicht per se ausschließen. Gott und Mensch stehen auch nicht in Konkurrenz. Vielleicht kennst du das aus den griechischen Sagen oder Mythologien. Da stehen Götter und Menschen ständig im Wettbewerb. Mal gelingt es den Menschen, Gott zu überlisten oder die Götter zu überlisten. Und dann wieder strafen die Götter den Menschen ab. Und so entsteht ein Wettbewerb, ein Konkurrenzkampf zwischen Gott oder Göttern und Mensch. Schau mal, Gottes Wille ist souverän und allmächtig. Das steht für uns Christen außer Fragen. Gott in seiner allmächtigen Art. Gott, der Allmächtige, kann tun, was er will, haben wir gerade gelesen. Darüber haben wir Christen nicht zu debattieren, ob Gott etwas tun kann oder nicht. Was viel mehr diskutiert wird, ist, wie frei ist der Wille des Menschen? Wie frei ist der Wille Menschen? Darüber haben sich Christen immer wieder Gedanken gemacht. Es gibt sogar eine Theorie, die besagt, dass der Mensch gar keinen Willen hat. Einige Neurobiologen und Naturwissenschaftler behaupten, dass es den freien Willen gar nicht gibt. Sie haben Unterstützung von Hirnforschern bekommen und die behaupten, wir Menschen, also jeder von uns, ist nur das Ergebnis von Reflexen, Trieben und erlerntem Verhalten. Und unser Gehirn legt sich das so zurecht, nachdem wir etwas getan haben, haben wir im Nachhinein den Eindruck, wir haben das gewollt. Das sagt der Psychologe Wolfgang Prinz. Er formuliert das so: Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Damit erklärt man den Menschen für völlig schuldunfähig. Letztendlich sind wir nur gesteuert. Das widerspricht aber ganz und gar der Bibel und der Beschreibung, wie Gott den Menschen gemacht hat. Die Bibel spricht sehr deutlich von dem Willen des Menschen, der sich unter den Willen Gottes und unter den Gehorsam Gottes stellen muss. Zum Beispiel Mose, er ruft seinem Volk und dem Volk Israel zu. So lesen wir in 5. Mose 30, Vers 19. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So wählt das Leben, entscheidet euch, damit du lebst. Oder Josua am Ende seines Lebens, so lesen wir in Josua Kapitel 24, Vers 15. Er sagt, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Also entscheidet euch, wem wollt ihr dienen? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua hat eine Entscheidung getroffen. Josua hat sich entschieden, dem Herrn zu folgen. Der sagt, letztendlich ist das auch eure Entscheidung. Ihr müsst entscheiden, wem ihr dienen wollt. Auch Jesus sagt, so lesen wir in Matthäus 7, 21, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Oder in Matthäus 12, 50 lesen wir, dass Jesus gesagt hat, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Bibel lehrt auch, dass Gott den Willen des Menschen ernst nimmt. Schau mal, Jesus kommt zu dem blinden Bartimäus, so lesen wir in Markus Kapitel 10, Vers 51 und fragt, was willst du, dass ich tun soll? Gott fragt ihn, was möchtest du? Was soll ich tun? Oder lies mit mir, was Paulus zu den Witwen schreibt, in 1. Korinther Kapitel 7. Da geht es um Ehebeziehungen, um die Familienbeziehungen. Und in 1. Korinther 7 und 39 heißt es, lest mit mir, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Aber wenn der Mann entschlafen ist, also nicht schläft, so Mittagsschlaf macht, sondern wenn er tatsächlich gestorben ist, das ist der biblische Sprachgebrauch, nicht, dass man hier etwas missversteht, ist sie frei. Ja? Deshalb dachte ich, ich sage das hier, damit das klar ist. Ne? Hört, so ist sie frei. Hört, was hier steht. Paulus, Originalton. Zu heiraten, wen sie will. Hier steht es. Sie kann heiraten, wen sie will. Es soll nur im Herrn geschehen. Sprich, hier ist von einer christlichen Eheschließung die Rede. Aber sie kann heiraten, wen sie will. Auch in Lukas Kapitel 15 lesen wir vom verlorenen Sohn, dass er gesagt hat, ich will mich aufmachen. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Selbst in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, lesen wir am Ende der Bibel diese Worte. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses Gebet meint nicht, dass Gott und Mensch in ständiger Konkurrenz stehen und es nur um ein Entweder-Oder geht, sondern wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir, dass unser Willen dem Willen Gottes entspricht und gefällt. Denn der Mensch kann Gottes Willen tun, weil Gott ihn dazu fähig gemacht hat. Und da, wo der Mensch Gottes Willen tut, kommt der Himmel auf die Erde. Da wird ein Stück vom Himmel hier auf Erden sichtbar. Und genau darum geht es in dem Vater Unser. Und deshalb möchte ich, dass wir jetzt im Folgenden uns die andere Perspektive anschauen. Also, was ist nicht gemeint? Jetzt kommen wir zu der Perspektive, was meint denn Jesus, wenn er uns lehrt, betet so, dein Wille geschehe? Nochmal, das Vater Unser beinhaltet letztendlich drei Bitten in Bezug auf Gott und dann drei Bitten in Bezug auf den Menschen. Diese dritte Bitte ist die Zusammenfassung oder man könnte auch sagen die Zuspitzung der anderen Bitten in Bezug auf Gott. Wir haben gesagt, zunächst einmal nach der Anrede, unser Vater im Himmel, beten wir, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe. Das ist quasi die Zusammenfassung oder sogar Zuspitzung in der Bitte, was Gott in dieser Welt tun soll. Es ist die logische Konsequenz, wenn Gott Gott ist, wenn sein Reich kommt, dann muss auch sein Wille in diesem Reich geschehen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang natürlich stellt, ist, was bedeutet die Aussage, wie im Himmel, so auch auf Erden? Interessant ist, wenn man sich den griechischen Text anschaut, hier steht Himmel im Singular. Du denkst, ja, das ist normal, für die deutsche Sprache schon. Im Griechischen gibt es aber tatsächlich die Pluralform. Und zwar immer dann, wenn die Rede, gerade im Matthäusevangelium, von Gottes Wohnstätte ist, da steht Himmel im Plural. Also die Himmel. Es ist nicht, Gott ist nur an einem kleinen Ort oder an einem Ort fest, sondern Gott ist tatsächlich in den Himmeln. So steht es im Matthäusevangelium. Hier steht es im Singular. Also wie in dem einen Himmel, so auch auf Erden. Und nun muss man natürlich fragen, was ist die Auslegung? Was meint Jesus, wenn er uns es so lehrt zu beten? Folgende Möglichkeiten hätten wir. Also Himmel im Sinne Universum. Gottes Wille soll umfassend im ganzen Universum geschehen. Also nicht nur auf dieser Erde, die Gott auch gemacht hat, sondern im ganzen Universum, das auch zu der Schöpfung Gottes gehört. So soll der Wille geschehen im Universum wie auf dieser Erde. Das wäre eine mögliche Auslegungsvariante, weil hier Himmel im Singular steht. Die zweite Überlegung ist, Himmel könnte hier meinen die unsichtbare Welt. Also wir wissen aus anderen Textstellen im Neuen Testament, dass der Satan in der unsichtbaren Welt im Luftraum herrscht. Und man könnte hier Himmel als Luftraum beschreiben, und zwar der Ort, wo Satan herrscht und wo er eindringen kann und wo er Einfluss nehmen kann. Wir lesen zum Beispiel im Buch Hiob, dass Satan zu Gott kommt und mit ihm über das Leben von Hiob diskutiert. Und es könnte dieses Gebet meinen, dass in diesem Himmel Gottes Wille geschehen soll, genauso auf Erden. Die dritte Option, also Himmel im Singular, kann auch ein Ort sein, wo nur Gott ist und Satan und Sünde keinen Zutritt mehr haben. Also im Sinne von, es gibt diesen einen Ort, den Himmel, wo bereits jetzt schon Gottes absoluter Wille herrscht. Und nur Gott herrscht in diesem Ort, in diesem Himmel. Und dort geschieht schon sein Wille. Schau mal, die meisten Ausleger, ich habe nochmal so durch die Kommentare geblättert, schließen sich dieser dritten Möglichkeit an. Gottes Wille soll auf Erden geschehen, wie er schon im Himmel geschieht. Und vermutlich ist das auch die natürlichste Lesart, wie wir das lesen würden, wenn wir den Text lesen. Also im Himmel, mit anderen Worten, geschieht Gottes Wille vollkommen und endgültig. Im Himmel geschieht Gottes Wille ohne Widerstand. Engel diskutieren nicht. Im Himmel geschieht Gottes Wille freudig und freiwillig. Jeder macht Gottes Willen gern und sofort. Gottes Wille geschieht sofort und vollständig. Im Himmel gibt es keine Sünde, keinen Ungehorsam, keine Verzögerung. Der Himmel zeigt, wie Gottes Wille gedacht ist. Wie im Himmel, so auf Erden heißt mit anderen Worten, was im Himmel vollkommen geschieht, soll auf Erden durch mich, durch dich und durch Gottes Wille Gestalt gewinnen. Wir beten mit anderen Worten, Herr, bringe ein Stück Himmel in mein Leben, in meine Gemeinde, in unsere Welt. Deshalb offenbart uns dieser Wille Folgendes. Was ist mit diesem Willen gemeint? Erstens, Dieses Gebet lehrt uns, Gott hat einen souveränen Willen. Wie bereits im Buch Daniel gelesen, Gott tut, was er will. Diese Welt untersteht und unterliegt dem Willen Gottes. Gott ist souverän. Das werden wir durch die ganze Bibel immer und immer wieder entdecken. Gottes Wille bleibt souverän. Wir lesen im Buch der Sprüche, Kapitel 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen des Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Oder in Epheser Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Vor Schöpfung dieser Welt hat Gott seinen Willen bereits gehabt und dieser Wille wird geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Gott macht, was er will. Aber Gottes souveräner Wille ist auch, dass er den Menschen mit einem eigenen Willen ausgestattet hat, damit der Mensch sich freiwillig für Gott und seinen Willen entscheiden kann. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und nun wartet und erwartet er, dass der Mensch freiwillig, und in diesem Wort steckt das Wort frei und das Wort willig, freiwillig sich an Gottes Ordnung und Maßstäben orientiert. Das ist meine und deine Aufgabe und Herausforderung. Das heißt, Gott ist nicht ohnmächtig auf Erden, nur geduldig. Er wartet auf uns. Er wartet, dass wir seinen Willen tun. Es ist einfach faszinierend zu beobachten, wie Gott den Menschen mit Autorität und Verantwortung ausstattet, ohne ihn dabei sich selbst zu überlassen. Göttliche Souveränität und menschliche Verantwortung schließen sich nicht gegenseitig aus und man kann sie auch nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen. Das Gebet rechnet mit Gottes Souveränität und nimmt menschliche Verantwortung ernst. Zum Beispiel, wir würden alle sagen, ohne Gott gibt es kein Leben. Es ist nur Gott, der Leben schaffen kann. Gott hat sich aber dazu entschieden, den Menschen für die Zeugung neues Lebens verantwortlich zu machen. Ohne Gott kein Leben, auf der einen Seite. Aber ohne dass ein Mann mit seiner Frau schläft, wird es auch zu keiner Schwangerschaft kommen. Es gab nur eine Maria in dieser Weltgeschichte, die durch den Heiligen Geist schwanger wurde. Eine Wiederholung wird es nicht geben. Deshalb sagt Gott zu Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch. Gott hat seinen Willen an den menschlichen Willen gebunden. Und deshalb ist Gottes Souveränität die, dass er nichts tut ohne uns, sondern dass er uns gebraucht, um seinen Willen zu vollziehen. Selbst die Fehler der Menschen kann Gott in seinem souveränen Willen dazu benutzen, um letztendlich zu seinem Ziel zu kommen. Schau mal, Jona ist erstmal Gott davongelaufen. Er hat nicht getan, was Gottes Wille ist, aber am Ende predigt er in Ninive Buße und die Stadt kehrt um und kommt zurück zu Gott. Oder nehmen wir David, der den Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Aber aus dieser Beziehung ist später Salomo der nächste und einer der größten Könige Israels hervorgegangen. Das ist Gottes Souveränität. Er kann auch unsere Fehler in seinen Plan integrieren. Petrus verleugnet Jesus 3-mal, aber am Ende wird er doch der Begründer und der erste Gemeindeleiter der Gemeinde Jesu. Gott ist souverän genug, um selbst menschliche Schuld in seinen Plan einzubinden, ohne jemals selber dabei schuldig zu werden. Das ist unser Gott. Vielleicht schaust du auf dein Leben zurück und erkennst, dass du so oft gegen Gottes Willen gehandelt hast und schuldig geworden bist. Schau mal, die einzige Reaktion und der Wille Gottes von dir heute ist, tu Buße. Tu Buße über dein schuldiges und sündiges Leben. Und dann bitte Gott, dein Wille geschehe, damit Gott die Dinge wieder zum Besten lenken kann. Er kann es und er tut es. Und deshalb gibt es Hoffnung für uns. Wie viele Entscheidungen in deinem Leben triffst du in dem Bewusstsein, dass Gott dich dafür verantwortlich macht, was du gerade tust, wofür du dich gerade entscheidest? Gott ist souverän, aber ich bin verantwortlich. Jakobus sagt, bei allem, was wir tun, sollen wir sagen, so der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Hast du Gott in die Pläne für 2026 mit einbezogen? Hast du deine Urlaubspläne ihm abgegeben und gesagt, dein Wille geschehe, Gott? Hast du deine Finanzen so Gott zu Füßen gelegt und gesagt, Gott, das ist mein Einkommen, das sind meine Ausgaben, dein Wille geschehe. Ich möchte das tun, was du am Ende für richtig hältst. Hast du deine Zeit so Gott abgegeben und mit Gott geplant, indem du sagst, Gott, alles, was ich tue, dein Wille geschehe. Gottes Souveränität anzuerkennen und in Gottes Willen zu leben, heißt zu beten, dein Wille geschehe. Aber es meint auch, dass wir Gottes Willen erkennen müssen. Du und ich, wir müssen erkennen, was ist Gottes Wille. Das ist das Zweite, was mit diesem Gebet gemeint ist. Gott offenbart uns seinen Willen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, kann auch meinen, dass Gott uns seinen Willen offenbart. Was will denn Gott? Wollte Gott den Unfall, die Krankheit, das Leid, das uns im letzten Jahr widerfahren ist, war das Gottes Wille und Plan? Wollte Gott diese Feuertragödie in der Schweiz in der Silvesternacht? Wollte Gott das? Wollte Gott den Krieg in der Ukraine oder wollte Gott, dass die USA Venezuela angreift? Was ist Gottes Wille? Schau, es ist kein Rätselraten, was Gottes Wille ist, sondern wir haben das schon gesagt, es gibt Dinge, die Gott zulässt und die er dann auch gebraucht, aber es ist nicht von vornherein Gottes Wille und Gottes Absicht. Was Gott eigentlich will, steht hier in diesem Buch. Hier kannst du es nachlesen. Jesus sagt zum Beispiel, ich will meine Gemeinde bauen. Gott will, dass alle Sünder gerettet werden. Das ist ausgesprochen Gottes Wille. Du musst nicht beten, Gott, wenn du diese Menschen retten willst, dann tu das. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist Gottes ausgesprochener Wille. Gott will, dass in aller Welt das Evangelium verkündigt wird. Gott will, dass Kinder den Eltern gehorchen. Gott will, dass sich Frauen den Männern unterordnen und in der Gemeinde nicht lehren und leiten sollen. Das will Gott, das steht so in der Bibel. Gott will, dass Männer die Leitung in Ehe und Familie haben sollen. Das will Gott von jedem Mann, der eine Familie hat. Gott will nicht, dass Menschen vor der Ehe zusammenleben oder Sex zusammen haben. Gott will das nicht, das ist Sünde vor Gott. Gott will nicht, dass wir stehlen, lügen, dass wir schwören sollen. All diese Dinge stehen hier in diesem Wort. Gott will und Gott will nicht. Sein Wille steht in diesem Buch. Schau mal, du kannst nicht dieses Buch zulassen, es irgendwo liegen lassen, vielleicht Tage, Wochen, Monate lang und dann die ganze Zeit beten, dein Wille geschehe, weil Jesus uns das gelehrt hat. Dein Wille geschehe heißt gleichzeitig auch, ich will Gottes Willen erkennen, weil Gott seinen Willen mir offenbart. In diesem Wort. Ich sage das immer wieder am Bibelseminar Bonn unseren Studenten. Bibelstudium ist nicht ein Privileg für einige Bibelschüler, sondern es ist Christenpflicht, oder? Jeder Christ muss Bibelschüler sein. Jeder Christ muss dieses Buch kennen. Und deshalb veranstalten wir Gottesdienste, das Bibelcafé, deshalb gibt es die Gemeindebibelschule, deshalb gibt es das Bibelseminar Bonn. Du kannst auch andere Wege suchen fürs Bibelstudium, die persönliche stille Zeit, das persönliche Studium des Wortes Gottes. Aber der Wille Gottes wird hier in diesem Buch geoffenbart. Und ich sage immer wieder, weißt du, wir studieren nicht Gottes Wort, damit wir die Bibel beherrschen, sondern damit die Bibel uns beherrscht. Hörst du? Darum geht es. Nicht damit ich schlagfertig bin und anderen Leuten sagen kann, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Dieses Buch ist uns gegeben, damit dieses Buch mich beherrscht, mein Leben bestimmt und damit sein Wille in meinem Leben geschieht. Dafür ist Gottes Wort uns gegeben und dazu lädt uns Gott ein. Natürlich ist dieses auch immer wieder ein Suchen nach dem Weg. Nicht immer ist alles, was wir tun, mit einem Bibelvers in der Bibel sofort zu verknüpfen. Es gibt Menschen, die so Gottes Willen suchen, indem sie einfach die Bibel mal willkürlich aufschlagen. Das kann mal gut gehen, aber im schlimmsten Fall nicht. Ja, dieses Buch ist zu studieren und zwar so, wie es Gottes Wort gemeint hat. Und deshalb gibt es Dinge auch in unserem Gemeindeleben, wo wir gerade auf der Suche sind nach Gottes Willen. Zum Beispiel über diesen Neubau. Wir wollen ganz bewusst dieses Ja unter Gottes Willen stellen und sagen, Gott, zeig uns deinen Willen, offenbar dich uns. Zeig, was du für uns geplant hast als Gemeinde. Wir wollen deine Wege erkennen und deine Wege gehen. Und deshalb lehrt Jesus, dass wir beten, dein Wille geschehe. Ein letztes. Gottes Wille soll unser Wille werden. Gottes Wille soll unser Wille werden. Gott hat uns hier in seinem Wort seinen Willen geoffenbart. Gott will, dass wir seinen Willen kennen, aber wir sollen ihn auch tun. Augustinus sagte einmal, liebe Gott und tue, was du willst. Also mit anderen Worten, ja, wenn du letztendlich diesen Gott der Bibel kennst und ihn liebst, dann kannst du tun, was du willst. Denn dann entspricht dein Wille dem Willen Gottes. Darum geht es letztendlich. Das Gebet lehrt uns, dass wir so beten, dein Wille geschehe. Wir machen Gottes Willen zu unserem Willen im Leben. Schaut mal, Jesus hat dieses Gebet nicht nur gelehrt, er hat es gelebt, richtig? Erinnern wir uns an das Gebet im Garten Gethsemane? Ich meine, du kannst dich ja sowieso fragen, Jesus kam in diese Welt mit einem Auftrag, für die Sünden der Welt zu sterben. Und deshalb sagen wir immer wieder, Krippe und Kreuz kann man nicht trennen. Wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Wir wissen, Jesus kam in diese Welt, um am Kreuz zu sterben. Das hat er immer wieder auch seinen Jüngern gesagt. Aber im Garten Gethsemane bricht er zusammen. Lest mit mir, was Jesus betet. Lukas 22, Vers 42. Lukas 22, Vers 42. Und er sprach, Vater, willst du, Gottes Wille, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Vater, nimm diesen Kelch von mir, wenn du willst. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Weißt du, der Sohn Gottes unterordnet sich unter den Willen Gottes und sagt, ich bin bereit, bis aufs Letzte deinen Willen für mich anzuerkennen und anzunehmen. Selbst wenn das für mich bedeutet, den schwersten Weg überhaupt zu gehen. Und wir wissen, dass sein Wille geschehen ist, richtig? Jesus ging ans Kreuz von Golgatha. Er starb für uns, weil Gottes Wille am Ende im Leben seines Sohnes geschehen ist. Dein Wille geschehe, oh Gott. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann hast du deinen Willen. Hörst du? Spurgeon sagt, wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann hast du deinen Wille. Ich lade dich ein, heute dieses Gebet nicht nur zu einem Jahresmotto zu machen, sondern zu einem Lebensmotto. Dein Wille geschehe, muss dein ganzes Leben durchdringen. Und mag es auch noch so schwer sein, vielleicht wollen diese Worte gar nicht richtig über deine Lippen, weil du gerade in einer Phase bist, wo du unglaublich leidest und du fragst dich, Gott, ist das wirklich dein Wille? Dann bete wie Jesus im Garten Gethsemane. Nimm diesen Kelch von mir. Nimm diesen Kelch von mir, Vater. Du bist genauso ein Kind Gottes, wie Jesus, der Sohn Gottes ist. Du bist ein Kind Gottes, weil du einen Vater im Himmel hast und du beten darfst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, dein Wille geschehe. Und dann beobachte, was Gott tut. Und du wirst feststellen, am Ende wird Gottes Willen geschehen. Und dieser Wille ist gut. Und er führt uns zu einem sicheren Ziel. Weil dort, wo in dieser Welt der Wille Gottes geschieht, da wird ein Stückchen Himmel sichtbar auf Erden. Im Himmel, in aller Ewigkeit, wird nur noch Gottes Wille geschehen. Hier auf Erden müssen, wollen und sollen wir beten. Dein Wille geschehe. Und dazu laden wir dich als Gemeinde heute ein. Lass uns miteinander aufstehen und ganz bewusst nochmal das Vaterunser beten. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann hast du vielleicht eine gewisse Situation in deinem Leben, die dir gerade durch den Kopf geht. Und in Gedanken gib diese Situation Gott ab und sag, dein Wille geschehe. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir setzen uns und wollen hoffen, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht.